Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Schon bald werden 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Diese Menschen, die müssen irgendwie ernährt werden, das ist klar. Und deswegen hat der weltweite Kampf um Nahrungsmittel längst begonnen. Ackerland wird zum Beispiel immer wertvoller. Und was auf so einer Fläche angebaut wird, das soll am besten immer ertragreicher werden. Deswegen interessieren sich auch Politik und Wirtschaft plötzlich wieder für das Thema Landwirtschaft. Und deswegen haben auch die Vereinten Nationen das Jahr 2014 zum internationalen Jahr des landwirtschaftlichen Familienbetriebs erklärt. José Graciano da Silva, das ist der Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO, der sagte deswegen zur Eröffnung dieses Jahres:
O Ano Internacional da Agricultura Familiar, que será celebrado em 2014,
das internationale Jahr der familiengeführten Landwirtschaft gibt uns die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wie dieser Sektor noch mehr zu einer guten Ernährung und einer nachhaltigen Produktion in der Welt beitragen kann.
Internationales Jahr des landwirtschaftlichen Familienbetriebes. Das klingt ziemlich kompliziert, ist aber ein spannendes Thema, denn es geht nicht weniger als um die Frage, wie unser Essen von morgen produziert werden kann und wie die Armut in der Welt verringert werden kann. Und wie das alles zusammenhängt, das ist in den kommenden 2 Stunden hier unser Thema in Weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Fast ein bisschen unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die Vereinten Nationen das Jahr 2014 zum internationalen Jahr des landwirtschaftlichen Familienbetriebs erklärt. Das ist ein ziemlich sperriger Begriff, der sich aber lohnt, näher betrachtet zu werden. Denn es gibt weltweit 500 Milliarden Family Farmers, also bäuerliche Betriebe, die vor allen Dingen familiär geführt werden und die im Gegensatz stehen zu den weltweit operierenden Agrarunternehmen, die wie jeder andere Weltkonzern mehr oder weniger geführt werden und wo es eben um die Gesetze und die Logik des Marktes und der Gewinnmaximierung geht. Warum aber sind denn diese familiengeführten Betriebe so wichtig? Warum stellen die Vereinten Nationen diese Betriebe in den Mittelpunkt des Jahres 2014? Matthias Friebe mit einem Beitrag zu dem Thema.
Ob Hühner glücklich sein können, weiß man nicht wirklich. Fest steht aber, sie können mobil sein. Und das müssen sie auch, denn seit 2010 darf man Hühner hierzulande nicht mehr in Legebatterien sperren. Darum steht auf dem Biohof Böse Hartje in Tedinghausen bei Bremen ein langgezogener Bauwagen auf einer grünen Wiese. Drumherum ein Zaun, innerhalb dessen mehrere hundert Hühner scharren und picken. Ein Hühnermobil, erklärt Bauer Johann Böse Hartje.
Wenn die Hühner das Gras weggefressen haben, dann wird der Wagen einfach aufgebockt und dann wird er weitergezogen und dann wird der flexible Zaun einfach umgesteckt und dann haben sie wieder frisches Gras.
Die Eier vermarkten die Bauern selbst bei sich auf dem Hof, ebenso wie Käse, Rindfleisch, Milch und Quark. Alles selbst produziert. Das Hühnermobil sei ihre Antwort auf die Massentierhaltung, sagt Johanna Böse-Hartje.
Wir wollen einfach mal zeigen, dass es auch anders geht und dass man auch mit kleineren Einheiten Geld verdienen kann und die Sachen auch so produzieren kann, wie der Verbraucher sie haben möchte.
Aber das ist nicht einfach. Die Konkurrenz ist enorm, denn die Industrie kann über die Menge die Preise drücken. Kampfpreise von um die 50 Cent pro Liter Milch oder unter 10 Cent pro Ei, das können Ökobauern wie die Böse-Hartjes nicht leisten.
Die ganze Geflügel- und Eierproduktion ist weitgehend in Händen der Industrie. Also das sind kaum noch bäuerliche Betriebe anzutreffen. Wenn man sich das mal so betrachtet, sowohl die verarbeitende Industrie, der Handel als auch die Discounter, die haben eine Wertschöpfung von 15-27% ihres eingesetzten Kapitals. Und bei den Bauern sieht das ganz anders aus. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass alle an den Produkten der Bauern verdienen, nur die Bauern selber nicht.
Darum gibt es immer weniger bäuerliche Betriebe in Deutschland. Aber das Problem geht über unsere Grenzen hinaus. Denn die Futtermittel kommen aus sogenannten Drittländern. Dort verdrängen sie die lokale Nahrungsmittelproduktion.
Hauptsächlich mit Soja, teilweise eben auch noch Gensoja. Produzieren hiermit unsere Überschüsse. Wenn sie dann zu arg werden, unsere Überschüsse, dann müssen sie ja zu Weltmarktpreisen exportiert werden. Das geht dann oft eben auch mit Steuersubventionen, dass es subventioniert wird. So, und dann kommt es da zu Billigpreisen auf diesen Dritte-Welt-Märkten, an die Verbraucher. Die haben sich ja vorher vielleicht auch ihre kleinen Strukturen aufgebaut, ihre landwirtschaftlichen Strukturen. Aber mit diesen Preisen, diesen subventionierten Preisen, können die auch nicht mithalten. Das heißt, ihre dörflichen Strukturen und ihre Produktionsbedingungen ruinieren wir.
Und die lokalen Bauern dort verlieren ihre Existenzgrundlage. Auch deswegen haben die Vereinten Nationen das Jahr 2014 zum internationalen Jahr des landwirtschaftlichen Familienbetriebs erklärt. Denn die familiengeführten Landwirtschaftsbetriebe spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Hunger und Armut in der Welt. Simona Miculescu, ständige UN-Vertreterin für Rumänien.
Nobody knows better than family farmers that the well-being of our planet.
Keiner weiß besser als die Family Farmer, dass die Zukunft der Erde mit dem Wohlergehen ihrer Bewohner verbunden ist. Die Family Farmer produzieren 70% der Nahrungsmittel in Entwicklungsländern. Sie sind also wichtige Akteure im weltweiten Kampf gegen Hunger und Mangelernährung. Sie stützen die lokale Wirtschaft, sie schaffen Einkommen und Jobs. Sie unterhalten und bewahren natürliche Ressourcen und sie schützen die Artenvielfalt durch Anpflanzung traditioneller Pflanzen.
Dass das Bewusstsein dafür wächst, sowohl bei der Politik als auch beim Verbraucher, das ist die Idee des Internationalen Jahres des landwirtschaftlichen Familienbetriebs. Denn das Prinzip, immer mehr zu produzieren und immer größere Gewinne einzufahren, führt zu einer Zerstörung der kleinbäuerlichen Strukturen, sagt die Landwirtin Johanna Böse-Hartje. Und das Problem geht noch viel weiter.
Und von daher sage ich, wir exportieren den Hunger in die Welt. Und jeder Mensch, der da stirbt, da sind wir schuld dran. Mit unserer Art zu produzieren und letztendlich einfach nur, steht nur dahinter, irgendwo Geld zu machen. Und wir verlieren hier unsere bäuerlichen Strukturen und weltweit hungern dafür Menschen.
Wir verlieren unsere bäuerlichen Strukturen und weltweit hungern Menschen. Das sind starke Worte von der Landwirtin aus Norddeutschland. Ja, und wie das alles zusammenhängt und welche Rolle dabei diese kleinbäuerlichen Strukturen spielen, das sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung Domradio weltweit. Es geht um das Family Farming. Ja, und das Family Farming, das ist eine Organisation eines landwirtschaftlichen Betriebes, der im weitesten Sinne in den Händen einer Familie liegt und der im Gegensatz steht zur großen Agrarindustrie, wo ein Bauernhof, wenn man das denn dann noch so nennen kann, so geführt wird wie jedes andere multinationale Unternehmen, wo es vor allen Dingen eben um Gewinne und um wachsende Erträge geht. Nicht nur Bauernvertreter und Umweltorganisationen, die protestieren seit Jahren gegen diese Entwicklung, auch die Vereinten Nationen, die haben festgestellt, dass es durch die Industrialisierung zu Ungutungen, Verschiebungen mit negativen Auswirkungen gekommen ist, so schreiben die das bei sich auf der Homepage. Deswegen haben sie nämlich das Jahr 2014 zum internationalen Jahr des landwirtschaftlichen Familienbetriebes ausgerufen. Hier bei mir im Studio ist Volker Greulich vom internationalen Kolpingwerk. Er ist dort Entwicklungsexperte. Herzlich willkommen.
Danke. Guten Morgen.
Herr Greulich, Sie sind oft in Afrika unterwegs. Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel klar machen. Wie funktioniert familienbetriebene Landwirtschaft? Wer arbeitet da alles mit? Wie groß muss man sich diese Betriebe vorstellen?
Das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Aber ich denke jetzt einfach mal an Betriebe, die ich in Tansania kennengelernt habe. Also zunächst mal sind die recht klein. Es gibt manchmal weniger als 1 Hektar. Im Regelfall redet man vielleicht über 2 oder 3 Hektar. Es ist die Großfamilie, die produziert. Also das ist Vater, Mutter und die meistens relativ vielen Kinder, soweit sie schon mithelfen können. Es können aber auch Verwandte, also Nichten, Neffen. Man hilft sich da durchaus gegenseitig. Wobei mit wachsendem Wohlstand passiert es auch, dass man Kinder zur Schule schickt und dass dann eben auch nicht mehr alle Kinder auf dem Land arbeitet. Man baut zunächst mal für den eigenen Bedarf an, die Grundnahrungsmittel. Je nach Region sind das Mais, Reis, Kochbananen. Man wird Gemüse anbauen, man wird sehen, dass man etwas Kleinvieh hat, ein paar Ziegen, wenn man schon ein bisschen besser dran ist, vielleicht auch eine Kuh oder zwei. Man wird versuchen, Überschüsse zu produzieren, die man verkaufen kann, damit man Schulgebühren bezahlen kann, Kosten für Gesundheitsbehandlung, Kerosin für die Lampen, wenn es keinen Strom gibt. Viele Bauern bauen dann auch sogenannte Cash Crops an, das heißt Produkte, die nur für den Verkauf bestimmt sind. Das ist vor allen Dingen Kaffee, Zuckerrohr kann das auch sein oder Gewürze wie zum Beispiel Ingwer sind da in Tansania durchaus auch recht populär. Das Problem von den Bauern ist vielfach. Also das eine ist, dass die Produktion häufig sehr niedrig ist, weil sie keinen Zugang zu modernen Produktionsmitteln haben. Ein anderes Problem ist, dass viele relativ weit ab von den Hauptverkehrsstraßen leben. Das heißt, sie haben, selbst wenn sie Produkte haben, Probleme, die zu Märkten zu bringen.
Können die denn überhaupt so viel produzieren? Haben denn die Mehrheit der Betriebe, haben die überhaupt die Möglichkeit, Überschüsse zu produzieren?
Ja, das ist aber auch, und das ist das nächste Problem, das ist sehr stark abhängig von den Umweltbedingungen. Wenn es genug regnet, produzieren viele Bauern durchaus Überschüsse und haben dann unter Umständen Probleme, die loszuwerden. Auf der anderen Seite, in trockenen Jahren haben sie natürlich keine Reserven. Und weil sie überwiegend von den Einkommen ihres Betriebes abhängen, heißt das dann Hunger.
Können Sie denn zur Nahrungssicherheit Ihrer Familie beitragen? Reicht das dann?
Wie gesagt, das kommt drauf an, und zwar im Wesentlichen darauf, wie das Wetter ist. Also deshalb ist, man nennt das Vulnerabilität. Das heißt, diese Betriebe, diese Familien sind sehr, sind externen Schocks ausgesetzt. Die sind sehr verletzlich, sehr verwundbar für negative Umweltbedingungen, also vor allen Dingen für Dürren oder auch für Überschwemmungen. Weil die einfach keine Reserven haben, auch keinen Vaterstaat wie hier in Europa, der dann eingreifen könnte und Produktionsausfälle versichern oder ersetzen könnte.
Nun gibt es ja immer mehr Menschen auf der Welt. Wir nähern uns der 9-Milliarden-Marke. Könnte man mal eher sagen, okay, Nahrungssicherheit weltweit ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig weitet sich die Agrarindustrie aus, die ja tatsächlich davon ausgeht, auf einer kleinen Fläche möglichst viel an Nahrung rauszuholen. Könnte man ja sagen, überlässt man das der Agrarindustrie, oder?
Der große Fehlschluss, das wissen wir seitdem der Ökonom Ayata Sen darüber publiziert hat, ist, dass Hunger durch Mangel an Lebensmitteln verursacht wird. Hunger kommt dadurch zustande, dass Leute sich Lebensmittel nicht leisten können. Das heißt, sie haben auch in vielen Ländern der sogenannten Dritten Welt, haben sie das Phänomen, dass auf den Märkten oder zum Teil auch in Supermärkten, die es ja mittlerweile gibt, die Lebensmittel da sind, Leute trotzdem hungern, weil sie sich nicht kaufen können. Das heißt, das Problem ist gar nicht mal unbedingt so sehr, dass es zu wenig zu essen gibt. Das Problem ist, dass die Leute zu wenig zu essen haben, weil sie es sich nicht leisten können. Und wenn man jetzt die kleinen Bauern, die zugegeben eher schlecht als recht, aber immerhin für den eigenen Bedarf produzieren, von ihrem Land vertreibt, damit man da jetzt bäuerliche, ja, landwirtschaftliche Industriebetriebe ansiedelt, was ist dann mit denen? Dann hat man eben noch ein paar Mäuler mehr, die zu stopfen sind, die Leute, die Hunger haben, weil sie ihre Produktionsmittel nicht mehr haben.
Sie haben gerade schon von Vertreibung gesprochen. Ist das gemeint, wenn die FAO, also die Welternährungsorganisation, schreibt, es kommt zu unguten Verschiebungen mit negativen Auswirkungen zugunsten der Agrarindustrie, wenn die sich immer weiter ausweitet? Sind das die negativen Folgen unter anderem?
Ja, klar. Und Sie müssen sich aber über eins im Klaren sein. In Lateinamerika, in Afrika, in Asien, da gibt es nicht so ein schön feinsäuberliches Landregister, ein Landkataster, wo genau drinsteht, wem was gehört. Da kommen dann ausländische Großbetriebe an und sagen, da ist doch keiner. In Wirklichkeit wird das Land unter Umständen seit Generationen von Leuten benutzt, die halt aufgrund des schwachen Rechtssystems oder korrupter Verwaltung keinen ordentlichen Rechtszettel haben. Und dann wird auf einmal Kleinbauern, die jahrzehntelang, generationenlang das Land bewirtschaftet haben, wird dann gesagt, das gehört jetzt uns, ihr müsst jetzt runter. Und das ist ein Phänomen, was nicht in allen Ländern gleichmäßig vorkommt, aber was leider international beobachtet werden kann.
Nun haben die Vereinten Nationen wohl auch aus diesen Gründen das Jahr 2014 zum internationalen Jahr des landwirtschaftlichen Familienbetriebes ausgerufen. Haben Sie das Gefühl, der Blick wird auch auf diese Problematik gelenkt, die wir gerade erläutert haben?
Ja, aber seien Sie mal ganz ehrlich, wann haben Sie, bevor wir uns mit der Sendung beschäftigt haben, von dem ja schon mal gehört, das kommt in der Presse nicht vor, es kommt auch in den Medien nicht vor. Es ist ein sperriger Titel, es ist ein sperriges Thema und ich glaube, die meisten Leute interessieren sich mehr für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft als dafür, wie es einem Bauern in Brasilien geht. Brasilien ist ein Land mit einer sehr ungleichen Verteilung an Boden, mit einer sehr ungleichen Verteilung an Einkommen, mit dem sehr großen Unterschied zwischen Arm und Reich. Könnte man wunderbar drüber reden. Aber ich denke mal, dass die Mannschaftsausstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft die meisten Leute viel mehr interessieren wird.
Das ist ja auch ein spannendes Thema. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich um die Kleinbauern zu kümmern. Sie als Kolping International tun das. Und wie das genau funktioniert, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Das UN-Jahr der familiengeführten Landwirtschaft, das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und wenn wir mal auf Afrika blicken, in vielen Staaten in der Subsahara oder im Subsahara-Afrika lebt die Mehrheit der Bevölkerung immer noch auf dem Land. Und in den meisten afrikanischen Ländern, da lebt und arbeitet wiederum ein großer Teil der ländlichen Bevölkerung in kleinbäuerlichen Haushalten. Über das Thema haben wir ja die ganze Sendung schon gesprochen. Und in diesen Haushalten, da wird über eigene, aber eben sehr kleine Ackerflächen verfügt. Volker Greulich ist hier bei mir im Studio vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, was ja vielleicht ein bisschen paradox klingen mag, es sind immer noch die Bauern, sind der ärmere Teil der Bevölkerung im Gegensatz zur Stadtbevölkerung. Hat mich jetzt persönlich überrascht, weil ich immer dachte, naja, der Bauer hat wenigstens noch seine Parzelle, um ein bisschen was für sich selber anzubauen. Aber so ist es dann offenbar nicht.
Nein, also in vielen Gegenden Afrikas ist es so, dass das Problem der Armut und damit also verbunden Unterernährung, Krankheit und so weiter, also größer auf dem Land ist als in der Stadt. Das eine ist, dass es auf dem Land weniger, außerhalb der Landwirtschaft so gut wie keine oder doch sehr wenig Verdienstmöglichkeiten gibt. Das andere ist, dass einfach das Versorgungsnetz, also Schulen, Krankenhäuser, was auch immer, dass das im ländlichen Bereich viel dünner ist. Dazu kommt, dass aus politischen Gründen die Regierungen immer sehr viel stärker daran interessiert sind, dass in den Städten Ruhe herrscht, also unter Umständen auch Lebensmittel subventioniert werden.
Das heißt, die werden so ein bisschen vergessen, wenn man das mal so flapsig formulieren darf, mit ihren Problemen und...
Vergessen, weil sie alleingelassen jedenfalls. Mhm. Also man hat zumindest in der Vergangenheit selten das Gefühl gehabt, dass Bauern wirklich die politische Priorität, die Aufmerksamkeit genießen, wenn es an Straßenbau geht, wenn es zum Beispiel um vernünftiges Kreditwesen gibt, wo eben auch kleine Landwirte Kredite für notwendige Investitionen in Land oder Tiere hätten erhalten können. Also da hätte man sich ja viel mehr machen können, als gemacht worden ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Bauern, gerade Kleinbauern, so stark und so weit oben auf der Prioritätenliste gestanden haben, wie das sinnvoll gewesen wäre.
Und deswegen sagen Sie genau da, also Sie als Kolpingwerk sagen, genau da muss man ansetzen, wenn man die Armut weltweit bekämpfen will. Und das ist ja immerhin eines der großen Millenniumsziele, die bis 2015 erfüllt werden sollen. Wie soll das funktionieren? Wie sollen die gestärkt werden?
Also ein großes Problem ist halt die niedrigere Produktivität. Und auf der einen Seite, das führt dazu, dass die Einkommen niedrig sind, Hunger und so weiter. Aber die niedrige Produktivität ist zugleich auch eine Chance. Denn man kann ja mal gucken, warum ist die Produktion niedrig und was kann man unter Umständen auch mit realistischen Investitionen, realistischen Interventionen machen, um das zu ändern. Und in vielen Gegenden Afrikas, also da, wo die Landflächen relativ klein sind, wo die Bauern auf auch relativ kleinem Raum anbauen. 2-3 Hektar ist das große Problem, die Bodenfruchtbarkeit. Und da hat sich wirklich als eine Art Wundermittel der Einsatz von Kompost, von Naturdünger erwiesen.
Also ein relativ einfaches Mittel, um gute Steigerungen zu erzielen. Können Sie das mal an einem Beispiel klar machen? Sie sind ja oft in Tansania unterwegs. Was machen Sie da genau?
Im Grunde genommen, also wir bieten Seminare an, wo den Bauern gezeigt wird, wie man also wirklich, ich sag's mal, einen Komposthaufen Deluxe anfertigt. Also wird nicht so einfach den Gartenkompost, wo die Sachen aufeinander geschmissen werden, sondern da wird, also es wird dann genau geschichtet, was kommt wohin, Grünabfälle, Fiedung und so weiter. Es wird gezeigt, wie gemessen wird und so weiter. Und was wirklich erstaunlich ist, sind die Produktionszuwächse, die sich damit erreichen lassen. Also Verdoppelungen, zum Teil kam zu einer Verdoppelung von Erträgen. Ich habe also mit einem Bauern gesprochen, der mir sagte, vorher hätte er die Familie nicht ernähren können, jetzt haben sie nicht nur genug zu essen, er sei jetzt auch in der Lage, Kinder zur Schule zu schicken. Dazu kommt, dass Kompost den Wasserhaushalt des Bodens verbessert. Das heißt, auch wenn es in der Regenzeit mal 2-3 Tage nicht regnet, ist das für die Bauern, die halt Naturdünger in den Boden getan haben, kein Problem. Und man kommt hier immer relativ schnell in so eine grüne Ecke geschoben, also als so ein romantischer Spinner. Es geht hier nicht ums Idylle, es geht nicht um irgendwelche Idealvorstellungen. Nur ich habe noch keinen Landwirt getroffen in der Situation, der lieber Kunstdünger als Naturdünger gehabt hätte. Und aus einem ganz einfachen Grund. Naturdünger kostet nichts. Die Elemente sind vorhanden. Es ist für den Boden Boden langfristig besser, für den Wasserhaushalt und so weiter. Und das hat wirklich dazu geführt, dass in Tansania, wo wir das zuerst gemacht haben, es vielen Bauern besser geht, als es früher gegangen ist. Das hat aber auch dazu geführt, dass zum Beispiel Partnerverbände in Ruanda, in Burundi, in Uganda, selbst in Nigeria, also das Modell, was wir in Tansania, womit wir begonnen haben, jetzt kopieren.
Also die Idee dahinter ist, die produzieren so viel, dass sie plötzlich Überschüsse haben, die man sogar verkaufen kann. Dann hat man Reserven für schlechte Zeiten, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wenn eine Dürre kommt, dann stehen die plötzlich da und haben nichts.
Ja, Reserven für schlechte Zeiten, aber vor allen Dingen, man kann auch Dinge machen, die vorher nicht konnten. Man nicht konnte zum Beispiel, man kann jetzt die Kinder auf weiterführende Schulen schicken, die also gerade in den armen Ländern häufig, anders als hier in Deutschland, schulgebührpflichtig sind. Mhm. Das heißt, wenn ein Bauer normalerweise sich das nicht leisten kann, kann das jetzt. Er kann sich ein besseres Haus bauen. Er hat, was also für die Hygiene besser ist, was jetzt auch dazu führt, dass man nicht mehr so sehr krank wird. Das heißt, der Lebensstandard, die Sicherheit, Lebensqualität und auch Zukunftsaussichten verbessern sich.
Sie haben das so eben schon angesprochen. Es geht Ihnen also nicht darum, die kleinbäuerlichen Strukturen zu erhalten aus irgendeiner Form von Traditionalismus oder sowas, sondern es geht tatsächlich ganz konkret um die Bekämpfung der Armut und also, um Zukunft für die Menschen.
Es geht mir überhaupt nicht um den Kampf klein gegen groß oder Idealisierung von klein, aber auch für die kleinbäuerlichen Produzenten muss einfach Platz sein. Und das Problem war, dass in der Vergangenheit das Spielfeld eben nicht für alle gleich eben war, dass nicht die gleichen Regeln gelten, dass die gerade die großen Produzenten aus dem Norden, aus Europa, USA, Japan von ihren Regierungen bevorteilt, subventioniert wurden und deshalb viele Vorteile haben, die Kleinbauern in Afrika nicht hatten.
Das wird gleich noch unser Thema sein, denn das ist ja sehr gut und schön, wenn der Kleinbauer in Afrika seine Überschüsse produziert und gerne verkaufen möchte. Was er aber macht, wenn dann plötzlich billige und subventionierte Produkte aus Europa seinen Markt überschwemmen, welche Folgen das für die lokalen Märkte hat und wie da eigentlich die Politik reagieren müsste, das ist gleich unser Thema hier in Weltweit. Nichtregierungsorganisationen, die warnen, die Förderung von großen Investitionen der Privatwirtschaft in die Landwirtschaft, die löst das globale Hungerproblem nicht. Darüber haben wir so eben auch schon hier in Weltweit gesprochen. Stattdessen sollte man Kleinbauern stärker unterstützen. Es muss ein politischer, rechtlicher und ökonomischer Rahmen geschaffen werden, in dem die Bauern die Chance erhalten, ihre Potenziale zu entfalten. Das ist auch die Meinung von Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk, der heute hier bei uns im Studio ist. Herr Greulich, aus diesem Grund vermutlich haben auch die Vereinten Nationen das Jahr 2014 zum Jahr der familiengeführten Landwirtschaft erklärt. Wir haben soeben schon darüber gesprochen, dass es wünschenswert wäre und dass Sie auch viele Projekte unterstützen, in denen es darum geht, dass die Kleinbauern Überschüsse produzieren, die sie dann verkaufen können, um so ein Minimum an Wohlstand zu erreichen oder zumindest Reserven für schlechte Zeiten, wenn man das mal so nennen darf. Das nutzt dem Kleinbauern aber sehr wenig, wenn auf seinem Markt, wo er seine Produkte verkaufen will, plötzlich unsere europäischen Überproduktionen landen, die auch noch spottbillig sind, weil sie nämlich von uns subventioniert werden.
Sicher. Aber wobei das erste Problem ist erstmal, er muss die Sachen überhaupt auf den Markt bringen. Das fängt schon damit an, dass ein großer Teil der Produkte durch sogenannte Nachernteverluste verloren geht. Das heißt, auf den sehr schlechten Straßen, natürlich ohne Kühlsystem, gehen die Tomaten oder anderes empfindliche Gemüse schlicht und ergreifend kaputt. Häufig ist es so, dass er einfach in seinem Dorf erstmal auf der Produktion sitzen bleibt und gleichzeitig in der Hauptstadt oder in den benachbarten Großstädten viel höhere Preise angeboten werden. Das heißt, wir bräuchten sowieso auch in den Ländern einfach eine stärkere Investition in Infrastrukturen, die es Kleinbauern erlauben würde, an den Markt zu gehen.
Ganz simpel formuliert, erstmal von funktionierende Straßen, damit eine bestimmte Strecke nicht mehr irgendwie 4 Stunden, sondern vielleicht nur noch eine dauert, weil man endlich mal schnell fahren kann.
Das wäre zum Beispiel eine wichtige Sache. Was jetzt die Konkurrenz durch Produkte aus dem Ausland angeht, ist das Bild nicht so ganz einheitlich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, nehme ich Tansania als Beispiel, Dar es Salaam nimmt, eine Hafenstadt, werden natürlich auch Produkte aus dem Ausland sicherlich ohne Probleme verfügbar sein. Wenn man jetzt wirklich in die Kagera-Region geht, im aller äußersten Nordwesten, wo wir arbeiten, da kommt dann natürlich auch vieles, was an den Porten kommt, kommt nicht mehr hin. Es gibt natürlich auch, das hängt auch von den Produkten ab. Also Kochbananen zum Beispiel, weil die in Uganda, südliche Sudan oder in nordwestlichen Tansania sehr populär sind als Grundnahrungsmittel. Das ist jetzt nichts, wo große Agrarkonzerne lokale Märkte kaputt machen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Produzenten, also ich denke Baumwolle Westafrika, wo es vor ein paar Jahren ein Riesenproblem gab, weil die USA es für notwendig erachtet haben, die Produzenten im Süden der USA zu subventionieren und vor Importen, eigentlich preisgünstigeren Importen aus Westafrika zu schützen. Oder eine andere Geschichte, die auch ziemlich bekannt ist, ist also, wie sehr der westafrikanische Geflügelmarkt durch die Export unserer Abfallprodukte, also das, was hier die Konsumenten
Hühnchenabfälle, ja, weil hier genau. Keiner mehr irgendwie Beine und Flügel essen möchte.
Außer Brust und vielleicht Flügel will ja keiner mehr was haben, also ist der Rest in Länder wie Ghana und Kamerun exportiert worden, wo dann natürlich lokale Produzenten nicht dagegen mithalten konnten.
Ein anderes Problem, was wir soeben auch schon mal am Rande thematisiert haben, ist ja, dass diese großen Unternehmen natürlich auch Platz brauchen vor Ort und sich dann da das Land mehr oder weniger legal unter den Nagel reißen, das sogenannte Landgrabbing. Ja.
Also auf gut Deutsch Landgrabschen. Also das ist im Englischen sehr ein anschaulicher Begriff. Das ist in der Tat ein Riesenproblem, weil wachsende Weltbevölkerung, Lebensmittel werden in Zukunft immer wertvoller. Also haben jetzt ausländische Investoren entdeckt, dass das Sinn macht. Wobei es gibt im Grunde genommen drei Gruppen. Das eine sind, und das ist nichts Neues, das sind die einheimischen Eliten, reiche Männer, gerade in Ländern wie, sagen wir mal, Kenia, Uganda oder auch anderen afrikanischen Ländern. Das sind einheimische, reiche Männer, seltener Frauen, die Macht und Einfluss haben und sich selber große Ländereien aneignen. Die zweite Gruppe sind Staaten, also vor allen Dingen aus dem Nahen und Fernen Osten. Also wir haben auf der arabischen Halbinsel das Problem, dass sie sehr viel Geld haben, aber relativ wenig fruchtbares Land. Was macht man? Man kauft sich große Flächen in Kenia, in Tansania oder wo auch immer ein. Aber auch ostasiatische Staaten wie China, Korea, selbst Vietnam, die eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben, die zwar auch viel Land haben, aber eine hohe Bevölkerungsdichte, versuchen, die Ernährung ihrer Bevölkerung zu sichern, indem sie sich Land, also in Afrika oder Südamerika, unter den Nagel reißen, mehr oder weniger. Und die dritte Gruppe, das sind westliche Investoren, wo jetzt auch Hedgefonds, Anlagegesellschaften oder große landwirtschaftliche Konzerne entdeckt haben, dass es also durchaus Sinn macht, große Ländereien in Afrika aufzukaufen.
Nun haben die Vereinten Nationen das Jahr 2014 zum Jahr der familiengeführten Landwirtschaft erklärt, eben um die kleinbäuerlichen Strukturen zu stärken. Wir haben soeben schon O-Töne gehört von UN-Vertretern, die gesagt haben, wir müssen auf die Kleinbauern schauen, wir müssen sie fördern, wir müssen die Potenziale erkennen. Haben Sie das Gefühl, dass es da auch ein Bewusstsein gibt, eben auch für diese Probleme, die Sie angesprochen haben?
Also in der Welt draußen sind nicht nur die Bösen. Also ich denke, es gibt sowohl in den lokalen Regierungen, auch jetzt hier als zum Beispiel auch hier in Deutschland, im BMZ zum Beispiel, trifft man auch viele Leute, die das Problem sehen, die da durchaus auch interessiert sind, das Problem anzugehen. Und da gibt es durchaus auch sinnvolle Initiativen. Der Punkt ist einfach, wir haben aber international immer noch so einen neoliberalen Zug dran. Wo, also, wenn das Wort Wachstum, sobald das Wort Wachstum ausgesprochen wird, kriegen viele Leute glasige Augen und dann ist jede Sauerei erlaubt. Man muss vielleicht auch zum Landgrabbing nochmal sagen. Die Schweinerei ist ja nicht, dass da jetzt ausländische Firmen in den Ländern produzieren. Die eigentliche Sauerei ist, dass in vielen Fällen eben Länder, wo Leute sind, wo Leute seit Generationen das Land bewirtschaftet haben, wo denen auf einmal gesagt wird, ihr müsst jetzt weg, weil es im Interesse des Fortschritts von unserem Land und unserem ausländischen Partner notwendig ist. Und das ist, es geht hier nicht darum, jetzt bestimmte Produktionsformen zu verteufeln. Es geht einfach darum, Fair Play auch für die kleinen Produzenten und die Besitzer kleiner Bauernhöfe in Afrika, in Lateinamerika, in Asien einzufordern.
Also die Politik ist auf jeden Fall gefordert im Jahr der familiengeführten Landwirtschaft. Darüber habe ich gesprochen mit Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Wir haben viel auf Afrika geschaut. In der nächsten Stunde schauen wir mal auf Lateinamerika, wie sich das da verhält. Und Ihnen, Herr Greulich, danke ich recht herzlich für den Besuch im Studio.
weltweit.
Um das UN-Jahr der familiengeführten Landwirtschaft geht heute hier in Weltweit und ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns zuhören. Ich bin Nina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit um familiengeführte Landwirtschaft geht es heute hier. Ja, und nur wenigen Menschen ist bewusst, dass unsere Massentierhaltung und unser Fleischkonsum hier in Europa oder in westlichen Industrieländern weitreichende Folgen hat. Zum Beispiel in Lateinamerika. Da vernichten nämlich riesige Sojaplantagen die einheimische Fauna und Flora und beschleunigen so den Klimawandel. Soja, das wird hierzulande dann an Hühner, Rinder und Schweine verfüttert und nimmt in Lateinamerika immer mehr Anbauflächen ein. Allein in Brasilien wird ein Viertel der weltweiten Sojaproduktion produziert. Mittlerweile reicht die Sojamonokultur weit in den Urwald des Amazonas hinein. In Argentinien gibt es Riesenanbauflächen. In Paraguay macht Soja sogar das wichtigste Exportprodukt aus. Peter Schwab ist Lateinamerika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk und jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Rutschein.
Herr Schwab, haben Sie solche Sojaproduktionen schon mal gesehen oder besichtigt? Wie muss man sich das vorstellen?
Riesengroß. Soja ist ja keine Pflanze, die sehr hoch wächst. Die ist eher niedrig, aber sie gucken bis zum Horizont oft und sehen nur Soja. Es sind riesige Felder, die wir uns hier in Europa, zumindest in Westeuropa, kaum vorstellen können und die natürlich dann nur industriell bearbeitet werden können. Das heißt auf Deutsch, es sind relativ wenige Menschen, dafür aber relativ viele riesige Maschinen.
Damit wären wir schon beim Thema, denn wir sprechen ja heute über familiengeführte Landwirtschaft. Das heißt, Sojaanbau ist nur in der Masse und in der Größe möglich oder haben Kleinbauern auch die Chance?
Die Kleinbauern haben natürlich die Chance, aber sie können kaum konkurrieren mit der großen industriellen Produktion von Soja. Die kann nur mit großem Kapitaleinsatz durchgeführt werden. Sie können sich vorstellen, dass die Maschinen, die nun wirklich auch riesengroß sind, auch enorm viel Geld kosten. Das können familiengeführte Betriebe in der Regel, schon gar nicht in Lateinamerika, in der Regel nicht allein.
Was sind das für Firmen? Nennen Sie mal ein paar. Sind das nationale Firmen oder Multikonzerne?
Da sind auch multinationalen Firmen, da sind auch deutsche Firmen, die auch Düngemittel und Saatgut herstellen mit drin. Da sind holländische Firmen mit drin. Da sind englische, amerikanische, brasilianische in Lateinamerika sehr weit verbreitet. Viele brasilianische Firmen vertreten.
Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass der Großteil der Gewinne nicht im Land bleibt, sondern abfließt.
Also das müsste man jetzt konkret untersuchen für die Länder, aber wenn Sie vom Beispiel Paraguay sprechen, ist es definitiv so, dieses Geld bleibt in der Regel nicht im Land.
Welche Folgen hat denn das nun für die Menschen? Sie sagten gerade schon, die Kleinbauern können zwar Soja anbauen, aber sie haben überhaupt keine Chance, weil sie sich das teure Saatgut nicht leisten können, weil sie gar nicht solche Mengen anbauen können. Was hat das? Bleiben wir mal beim Beispiel Paraguay, weil das ja eines der Beispielländer für Sojaanbau ist. Also macht einen unglaublich großen Teil der Wirtschaft aus. Wie muss man sich das da vorstellen? Was bedeutet das für die Kleinbauern?
Vielleicht darf ich vorausschicken eine Bemerkung, die mir wichtig scheint. Ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn wir grundsätzlich industriell organisierte Landwirtschaft verteufeln. Wir wissen alle, dass die Bevölkerung weltweit steigt. Die Zahl der Bevölkerung, wir wissen, es sind jetzt 7 Milliarden, es werden irgendwann mal 10 sein, in gar nicht allzu ferner Zeit. Diese vielen Menschen werden kleinbäuerliche Strukturen nach meiner Meinung niemals ernähren können. Also industrielle Landwirtschaft hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Das Kriterium für mich und für Kolping, meine ich, ist, es muss um Armutsbekämpfung gehen. Wenn durch solche industrielle Produktionsmethoden arme Menschen leiden, wenn sie vertrieben werden, dann muss man kritisieren, dann ist diese Industrie negativ zu sehen.
Für Paraguay, ist das denn im Fall von Sojaanbau in Paraguay so?
Ja, also wenn man nach Paraguay fährt, ist immer wieder in Asunción, in der Hauptstadt, in der zentralen Plaza, zu sehen, dass dort Indigene, sind meist indigene Menschen, unter Plastikplanen kampieren, die vertrieben worden sind von ihrem Grund und Boden. Durch Großbetriebe, durch industrielle Landwirtschaft.
Aber meistens ist das ja mit Rückhalt der Regierung, ne? Im Sinne der Wirtschaftsförderung.
Ja, natürlich. Wenn man das sieht, ist der Sojaanbau, ich kann jetzt die Ziffer nicht genau nennen, aber in Paraguay ist das ein wesentliches Element der Devisenerwirtschaftung. Und deshalb ist es von nationalem Interesse, dass möglichst viel Soja produziert wird.
Sie haben soeben ein Thema angesprochen, dass ja industrielle Landwirtschaft Sie nicht generell verteufeln möchten, sondern wenn es sozusagen zur Ernährungssicherheit beiträgt, dass man das durchaus anerkennen muss, weil es eben auch immer mehr Menschen auf der Welt gibt. Aber gerade bei Soja ist es ja nicht so. Soja trägt ja nicht zur Ernährungssicherheit bei, sondern wird hier an unsere Tiere verfüttert oder landet als Biosprit bei uns im Tank. Von daher ist es ja wirklich ein Beispiel dafür, dass in dem Fall extrem negative Folgen für den ganzen Kontinent hat, oder?
Ja klar, aber wer von uns isst keine Wurst, isst kein Steak und isst keinen Käse? Viehwirtschaft ist Teil der Ernährungssicherung, natürlich auf sehr hohem Niveau. Wir wissen alle, wie hoch der Faktor ist, den man einsetzen muss, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Da wäre es viel von der Ernährungssicherung viel sinnvoller. Man würde gleich das Getreide essen. Das ist alles klar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die sehe ich deutlich kritischer, die Produktion von Ölen, die dann als sogenannten Biodiesel oder Zusatz zu Kraftstoffen verwendet werden. Da werden tatsächlich landwirtschaftliche Produkte, da wird Land, was man für die Produktion von Nahrungsmitteln verwenden kann, dazu benutzt, dass wir vor allem Auto fahren können.
Wenn wir über diese großen Sojafarmen und die Sojaindustrie in Lateinamerika sprechen, über die Folgen für die Menschen, haben wir schon gesprochen. Welche Folgen hat das eigentlich für die Umwelt? Ja, klar, es handelt sich ja größtenteils auch um genmanipuliertes Soja.
Ja gut, das ist wieder ein Thema für sich, die Genmanipulation, die wird beim Sojaanbau in jedem Fall eingesetzt. Man muss wissen, die meisten Saaten, die da eingesetzt werden, kommen aus Nordamerika und offensichtlich haben die Nordamerikaner im Gegensatz zu uns Europäern, zumindest Westeuropäern, kaum ein Problem mit dem Einsatz von Gensaaten. Tatsache ist, das sage ich auch als Geograf, Monokultur ist immer schädlich für die Landschaft, ist immer schädlich für den Boden, weil er ausgebeutet wird durch dieselbe Pflanze, weil vor allem Wälder abgeforstet werden und damit Waldgebiete gerade in Paraguay verloren gehen, die für das ökologische Gesamtsystem eine ganz wichtige Rolle haben. Sie müssen immer mehr Kunstdünger einsetzen. Auch das ist ja für den Boden nicht gut. Zum Schluss hat man keinen Boden mehr im biologischen Sinne, sondern nur noch ein Substrat, in dem etwas wächst. Da müssen Sie die Bodenverdichtung durch den Einsatz von schweren Maschinen berücksichtigen, die Wirkung auf Wassererosion und Winderosion. Schrecklich. Also das sind wirklich sehr negative Folgen. Insbesondere bei der Produktion.
Welche Chance haben denn eigentlich Kleinbauern, bleiben wir mal beim Beispiel Paraguay, sich dieser Ausweitung der Sojaindustrie zu entziehen?
Wir haben ein paar Fälle von Mitgliedern, die vertrieben worden sind. Es ist dann meistens so, dass die Industrie behauptet, man habe den Leuten eine Entschädigung gezahlt. Ich kann nicht behaupten, dass das nicht vielleicht sogar mal so war. Aber die Leute sind arme Bauern, denen es an Bildung fehlt und die leicht übers Ohr zu hauen sind. In der Regel ist es ja auch so, dass diese Bauern nicht über wirkliche Landtitel verfügen. Die leben da seit Generationen, aber sie haben es nicht schriftlich, dass das Land ihnen gehört. Und deshalb sind sie sehr schnell Opfer von Leuten, die sich natürlich die besten Anwälte leisten können. Und, das muss man auch sagen, sie sind auch sehr schnell Opfer von bestimmten Politikern, denen es vor allem darum geht, die eigene Tasche zu füllen und denen es weniger darum geht, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Diese Leute fliegen von ihrem Land, oft mit Gewalt. Es gibt sogar Verletzte und sie kriegen in der Regel ihr Land nicht mehr zurück.
Wer profitiert von der vermeintlichen Wunderbohne Soja? Die Kleinbauern in Lateinamerika sind es auf jeden Fall nicht. Sie werden immer weiter verdrängt von der Sojaindustrie. Und welche Folgen das hat uns Peter Schwab erklärt vom Internationalen Kolpingwerk. Und wie aber familiäre Betriebe doch funktionieren können und wie das Kolpingwerk das unterstützt, darüber sprechen wir gleich. Seondomadio weltweit. Um Family Farming geht es heute hier, um die familiengeführte Landwirtschaft. Und das ist eine Organisationsform, wo der Betrieb vor allen Dingen auf der Arbeit der Familienmitglieder im weitesten Sinne beruht. Und es geht explizit nicht um das schneller, größer, mehr, sondern eben um das langsamer, kleiner und gut. Und dass das durchaus auch sehr erfolgreich sein kann, das zeigt ein Beispiel einer Kolpingsfamilie in Peru. Dabei geht es nämlich um Cuyes, das sind Riesenmeerschweinchen, und die haben ein ziemlich großes Potenzial, armen Menschen in der Andenregion, also Peru, Bolivien, Ecuador und Kolumbien, ein Einkommen zu verschaffen. Das klingt erstmal überraschend, aber es funktioniert. Es ist quasi ein Erfolgsmodell. Peter Schwab ist Lateinamerika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Herr Schwab, was die meisten hier gar nicht wissen, Meerschweinchen gelten in der Region als Delikatessen. Das mag uns hier überraschen. Haben Sie sowas schon mal gegessen?
Ja, ich habe es gegessen, aber ich hatte ein Meerschweinchen, das hieß Oskar, und das war mein Haustier, und deshalb ist es ziemlich schwierig, sich für dieses Nahrungsmittel wirklich zu begeistern.
Also Sie können nicht ganz objektiv.
Ich kann nicht ganz objektiv sein, aber es ist in jedem Falle, wenn man das jetzt mal wertneutral sieht, ein sehr wertvolles Fleisch. Es ist vom Geschmack her ähnlich wie Hähnchen. Es ist in der Regel eine sehr gesunde Aufzucht mit natürlichen Futtermitteln für die Tiere, und es ist in der von Ihnen beschriebenen Region der Anden ein Sonntagsbraten.
Sie sprechen auch von Braten, das heißt, die sind nicht vergleichbar mit dem, was Ihr Oskar da auf die Waage gebracht hat. Also unsere Meerschweinchen sind ja so na zwei Fäuste groß. Wie muss man sich die Cuyes vorstellen?
3 bis 4 Mal größer. Also die sind schon richtige, die wie ein Stallhase. Mhm. Die bringen schon was auf die Waage. Ja. Da kann ein Mensch ein halbes Tier schon alleine essen.
Das klingt für uns alles sehr ungewohnt, aber es ist, Sie sagen es ja selber, es ist eine Delikatesse, es ist nahrhaft und es ist vor allen Dingen ein Erfolgsrezept. Also Sie kennen eine Kolpingsfamilie, die hat es so richtig was gebracht mit ihren Meerschweinen.
Ja, nicht alle von den Kolpingsfamilien, aber immerhin 8 von ca. 20. Die haben sich nämlich auf so ein Bildungsprogramm eingelassen. Das sind, man muss das vielleicht ein bisschen erklären, eigentlich Flüchtlinge. Die sind runtergekommen vom Hochland in die Region La Libertad. Das ist
Wir sprechen über Peru,
das liegt im Norden Perus. In einer Gegend, wo es nicht unbedingt sehr viel regnet, aber die doch für Landbau geeignet ist. Diese Leute sind runtergekommen von den hohen Bergen der Anden, 4.000, 5.000 Meter hoch, weil sie sich unten in den Tälern ein leichteres Überleben versprochen haben. Nun kommen sie dort in Strukturen und haben nicht viel eigenes Land. Und dann ist für diese Leute eine Möglichkeit, sich auf diese Meerschweinchen, Cuyes, sagt man auf Spanisch, zu konzentrieren. Diese Kolbingsfamilie dort, ungefähr 20 Leute, hat dann also an einer Schulung, wie züchte ich Cuyes, welche Regeln muss ich beachten, besonders damit sie nicht krank werden, wie züchte ich bessere Rassen, wie züchte ich Rassen ein, die mehr Fleischertrag bringen und so weiter. Aber vor allem, wie sorge ich für die notwendige Hygiene, dass keine Seuchen ausbrechen. Und 8 von diesen ca. 20 Leuten haben dieses Projekt für sich übernommen. Und einer ist mittlerweile, ja, man muss sagen, der ist wohlhabend geworden. Der heißt Napoleon mit Vornamen.
Der Meerschweinchenkönig.
Der Meerschweinchenkaiser, Herrera mit Nachnamen, das ist ein bisschen typischer wieder für die Gegend. Aber dieser Napoleon ist heute in der Lage, er hat ungefähr 3000 Meerschweinchen im Moment verkauft. Wenn man mal $4-5 ansetzt als Verkaufspreis, kann man sich errechnen, wie viel das in Dollar ist. Und wenn man dann weiß, was der Dollar wert ist oder die Kaufkraft in dieser Region, in dieser ländlichen Region, dann ist dieser Mann tatsächlich wohlhabend geworden mit seinen Tausenden von Meerschweinchen. Alle Kinder kann er in die Schule schicken. In seinem Haus sieht man, es sind da die ersten elektrischen Geräte. Das Radio war immer schon da, jetzt steht auch der Fernseher daneben und vor allem auch ein Kühlschrank. Strom ist ein Problem, aber er hat einen eigenen Stromgenerator. Also dieser Mann hat es zu was gebracht durch seine Kuhzucht.
Wie funktioniert Ihr Programm genau? Also warum ist es gerade für Familien mit geringem Einkommen ein guter Ansatz? Sie haben gerade schon gesagt, Familien kommen dahin und haben wenig Land. Meerschweinchen brauchen nicht ganz so viel Platz. Sind sie auch billig in der Anschaffung und in der Zucht? Was ist sozusagen der Knackpunkt, wo Sie sagen, das ist ein gutes Projekt zur Armutsbekämpfung?
Man muss sich am Markt orientieren. Die Nachfrage ist riesengroß. Also die Leute mögen diese Tiere zum Fressen gern, kann man sagen. Und sie sind in einer relativ geringen Fläche zu züchten. Was man braucht, sind ein Dach, damit die trocken stehen natürlich. Aber die Tiere an sich sind zu einer gewissen Zahl in kleinen Käfigen. Die muss man sich als Holzkisten mit Draht vorstellen. Die sind ein bisschen hochgesetzt, damit der Mist runterfällt, damit sie sauber gehalten werden können. Da muss man sich ein Kalkfeld vorstellen, durch das der Mensch läuft, wenn er den Stall betritt und damit seine Füße desinfiziert. Da muss man wissen, was sie fressen. Das kann er zum Teil anbauen, das kann er zum Teil einfach am Wegrand sich schneiden. Er muss es aber zum Teil auch einkaufen, kann er aber mittlerweile. Ich rede wieder von unserem Napoleon. Die Fruchtbarkeit ist enorm hoch. Also ein weibliches Tier kann 3-mal im Jahr Junge kriegen und kriegt dann immer mehr als 5. Man kann sich vorstellen, dass da eine Produktion sehr schnell wächst, wenn man weiß wie.
Wir sprechen hier heute über familiengeführte Landwirtschaft. Auch das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann, oder?
Ich kenne Napoleon vorher und nachher. Ich sehe, wie er vorher gelebt hat, wie er heute lebt. Ich sehe, dass seine 6 Kinder vorher nicht zur Schule gegangen sind und heute alle gehen, auch die Mädchen. Ich sehe, dass die jüngste Tochter mir einen Vortrag auf Englisch hält, dass sie sogar Englisch hat lernen können. Eine Situation, die man vor wenigen Jahren für diese Familie, die als Landflüchtige, kaum für möglich gehalten hätte. Ja, es ist vieles möglich. Aber man darf auch nicht jetzt glorifizieren. Es ist ein positives Beispiel. Die 12 anderen in der Kolpingsfamilie haben die Gelegenheit nicht ergriffen. Nur 8 von 12 haben dieses Projekt ergriffen und haben sich weiterentwickeln können. Es gehört also mehr dazu. Da muss man unternehmerische Fähigkeiten entwickeln und die hat Napoleon,
offenbar sehr ausgeprägt.
Napoleon Herrera, in ausgeprägtem Maße.
Es ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel dafür.
Es ist ein gutes Beispiel.
Dass es funktioniert, die familiengeführte Landwirtschaft, ein Modell, das großen Erfolg hatte, zumindest bei Napoleon aus Peru. Und vorgestellt hat uns das Projekt Peter Schwab vom Internationalen Kolpingwerk. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Gern geschehen.
Viel haben wir ja heute im Laufe der Weltweitsendung gesprochen über Kleinbauern und große Agrarkonzerne, die im Gegensatz zueinander stehen und wo die Kleinen sich irgendwie versuchen, gegen die Großen durchzusetzen oder zumindest auf diesen Markt zu überleben. Und das kann funktionieren. Wir haben schon verschiedene Beispiele gehört. Ein weiteres spielt in Bolivien in Lateinamerika und zwar in dem kleinen Ort Cochabamba. Da gilt das Prinzip der umweltverträglichen Landwirtschaft. Das ist ein kleines, aber sehr feines Projekt, wo zwar keine Riesengewinne erwirtschaftet werden, aber es gibt Abnehmer für die Produkte und es kann so gewirtschaftet werden, dass es Reserven gibt für schlechte Zeiten. Und das Ganze unter der Leitung eines deutschen Pfarrers in Cochabamba. Und meine Kollegin Helge Regenita, die hat ihn mal dort auf seinem Projekt besucht.
Das ist also eine Hacienda, ne? Das ist also ein großes Grundstück, wo eine Familie Ovando gewohnt hat bis 1952. Und dann hat die Gemeinde das bekommen, dieses Land. Und dann hat es uns im Jahre 1979 hat's der Pfarrei gegeben. Wie ich hierher gekommen bin, war kein Baum hier. Nicht drüben, nicht da drüben, nicht da oben. Die Erde war auch sehr schlecht. Und dann haben sie uns das geschenkt, um ein Zentrum für Comunidades Ecclesiales, die Basis für Basisgemeinden zu machen.
Erinnert sich Pfarrer Axel Gerling aus dem Bistum Würzburg. Seit rund 40 Jahren arbeitet er jetzt schon in der bolivianischen Erzdiözese Cochabamba. Padre Alejo nennen ihn die Leute hier. Hier in Adamasi in der Provinz Tapacaré im bolivianischen Hochland auf über 3000 Metern.
Und eine der ersten Maßnahmen war, Bäume zu pflanzen, damit es eben ein schöner Ort ist und vor allem dann, dass die Leute auch anfangen, Bäume zu pflanzen. Unsere erste Aufgabe in den Basisgemeinden war, sie haben gesagt, Pate, helf uns aufzufasten. Wir haben also ungefähr mit den Ingenieuren mehr als 1 Million gepflanzt. Davon sind aber die Hälfte natürlich gestorben. Es sind also noch 500.000, das da drüben zum Beispiel von uns, dann hier, dann das da. Sind also alles Eukalyptus und später haben wir dann die einheimischen Bäume gepflanzt.
Denn die Bäume bieten mit ihren Wurzeln Schutz gegen die Bodenerosion und liefern mit ihrem Laub organisches Material, das die Qualität der Erde nachhaltig verbessert. Nachhaltiges Landwirtschaften, das ist das Prinzip, das Padre Alejo den Menschen in den Basisgemeinden hier vermitteln will. Und zwar zusammen mit einem Team von Agraringenieuren. Einer von ihnen ist German.
Es ist ein demonstrativo para los.
Unser Zentrum ist eine Art Modellbauernhof, damit die Leute aus der Gegend sehen, wie man umweltverträglich Gemüse und Obst anbaut. Wir wollen sie dafür sensibilisieren, dass sie es hier mit der Schöpfung zu tun haben, mit der Pachamama, der Mutter Erde. Gott hat uns ein Paradies geschenkt und die Frage ist doch, was wir daraus machen. Hegen und pflegen wir es? Kümmern wir uns darum oder zerstören wir es?
Um das Paradies zu schützen, greifen Padre Alejos Ingenieure auf Altbewährtes zurück, indem sie zum Beispiel das Wissen der Inkas wiederbeleben.
Das Erste, was wir den Leuten zeigen, am Hang Terrassen mit Steinmauern anzulegen, damit die Erde nicht vom Regen weggerissen wird. So, wie das schon unsere Vorfahren gegen die Erosion gemacht haben.
Außerdem experimentieren sie auf der Modellfarm auch mit für diese Höhe eher ungewöhnlichen Pflanzen, erklärt Serafino, auch er ein Agraringenieur.
In dieser Parzelle haben wir Apfelbäume zusammen mit Pfirsichbäumen angebaut. Wir probieren aus, welche Pflanzen miteinander harmonieren, sodass sie zusammen gute Erträge bringen und trotzdem den Boden nicht auslaugen.
Als Padre Alejo und sein Team vor ein paar Jahren ihr Apfelbaumprojekt gestartet haben, waren die Leute mehr als skeptisch. Apfelbäume hier oben, das ist doch verrückt. Mittlerweile aber sehen sie, die Ernten in den Feldern mit Apfelbäumen sind gut. Schön sehen sie aus, die Apfelbäume, und Früchte bringen sie auch noch. Dass die Arbeit der Ingenieure Frucht trägt, liegt auch daran, dass sie die Leute bei ihren Traditionen abholen.
Wir hier in Bolivien glauben an die Pachamama. Für uns ist sie eine Mutter, die uns nährt, die uns zu essen gibt. Die konventionelle, moderne Landwirtschaft aber erklärt der Pachamama ständig den Krieg. Ständig geht es darum, irgendetwas zu bekämpfen, zu beschneiden, unter Kontrolle zu bringen. Wir aber sagen, das ist doch die Schöpfung, die Natur. Wir müssen sie schützen. Dann geht es uns gut.
Die Bauern bringen der Erde übrigens auch Opfergaben dar, um sich bei ihr zu bedanken und sie zu besänftigen. Ein paar Tropfen Maisbier hier, einige bunte Blumen dort, frisches Obst und Gemüse.
Das ist übrigens ganz und gar kein Widerspruch zur christlichen Überzeugung. Wir sagen, lasst uns die Mutter Erde lieben, sie bringt uns näher zu Gott. Das sagen übrigens auch die Bischöfe Boliviens. Schon unsere Vorfahren hatten einen großen Respekt der Mutter Erde gegenüber. Und das führen wir jetzt fort, zusammen mit den Bauern.
Die Campesinos hier oben im Hochland sind oft sehr scheu und zurückhaltend, trauen sich nicht viel zu.
Oft haben die Leute wenig Selbstwertgefühl. In diesem Prozess der ökologischen Landwirtschaft, die mit dem Glauben verknüpft ist, versuchen wir ihnen ganz einfache Techniken an die Hand zu geben, sodass sie sie umsetzen können. Zum Beispiel ganz einfache Bewässerungssysteme. Die Praxis zeigt, dass man tolle Sachen machen kann, ohne komplizierte Theorien.
Aber, fügt Serafino hinzu, die tollsten Techniken nützen nichts, wenn der Glaube fehlt. Der Glaube an das, was man tut, und der Glaube an Gott.
In unserer Sprache ist Glaube gleichbedeutend mit Liebe. Und wenn wir die Dinge mit Liebe tun, kommt etwas Gutes dabei heraus. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, die Liebe, mit der wir etwas tun.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und es sind nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit, dann ist Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ja, und Brasilien ist ja das Land des Fußballs schlechthin, weil da die Jungs schon als kleine Kinder auf der Straße kicken und von klein auf lernen, wie man Tore schießt. Und natürlich wollen sie alle Profifußballer werden. So ist das auch im Ortsteil Catanduva am Rande von São Paulo. Da gibt es eine Kolpingsfamilie und die hat einen Bolzplatz hinterm Haus. Und da ist jeden Tag Hochbetrieb und da setzt auch das Projekt des Monats an, was wir Ihnen jetzt vorstellen vom Internationalen Kolpingwerk. Anpfiff für eine gute Sache, Gerechtigkeit braucht Mitspieler, ist das Motto dieses Projekts des Monats, und vorgestellt wird es von Elisabeth Schech. Sie ist jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Schech.
Ja, danke.
Frau Schech, was ist denn das für ein Projekt? Was hat das mit dem Bolzplatz zu tun?
Ja, wie Sie schon sagten, viele Kinder in Brasilien tun nichts lieber in ihrer Freizeit als Fußball spielen, auch in den Kolpingsfamilien, nicht nur in Catanduva, auch in vielen anderen Kolpingsfamilien auch. In Catanduva gibt es sogar auch einen Bolzplatz und da kommen die Kinder jeden Tag hin. Aber nicht nur das ist ein Projekt der Kolpingsfamilie, um Kinder von der Straße zu holen, sondern die Kolpingsfamilie hat im Verlauf der vielen Jahre, in der sie existiert, eine ganze Reihe von Aktivitäten auf die Beine gestellt, dank der Spendengelder und dank auch eigener Leistungen. Und dieses Beispiel wollen wir vorstellen, um unsere Mitglieder in diesem Monat Mai um Unterstützung zu bitten, um auch anderen in anderen Teilen der Welt Kolpingsfamilien so zu unterstützen, damit sie so auch gute Programme organisieren können.
Das heißt, die Kinder kommen dahin, weil es da einen Bolzplatz gibt. das ist immer schon mal attraktiv, aber die lernen nicht nur kicken.
Ja, ja, also nicht nur das. Es gibt dort zum Beispiel auch einen Kindergarten, da kommen knapp 100 Kinder jeden Tag hin, die werden dort versorgt, lernen dort sehr viel, werden gefördert. Es gibt darüber hinaus aber, und das ist ja auch der Schwerpunkt der Kolbing-Arbeit, berufsbildende Maßnahmen, also wer zu Kolbing kommt, findet da eine ganze Reihe von Fördermöglichkeiten, um sich zu entwickeln, gerade auch die berufsbildenden Maßnahmen, zum Beispiel auch für Frauen, Frauengruppen, Frauenförderprogramme, Seniorengruppen, die sich da gebildet haben. Also eine Vielzahl von Aktivitäten bringen wirklich ganz vielen Menschen dort Hilfe und Unterstützung.
Wie funktioniert das denn? Da kommen Kinder hin und das ist für jeden offen oder ist das nur für Mitglieder der Kolbingsfamilie? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das ist natürlich offen für alle, die da hinkommen, und die Kolbingsfamilie, die ja dort auch schon seit über 40 Jahren existiert, die ist wirklich so ein Anziehungspunkt für die Menschen im Viertel, weil es dort so viele soziale Programme gibt und weil die Menschen dort auch Hilfe und Orientierung finden. Es gibt zum Beispiel dort auch ein Programm Milchverteilung für sehr bedürftige Familien. Und die Kolbingsfamilie ist mittlerweile eine starke soziale Kraft, die viel tut für den Ortsteil.
Jetzt rufen Sie in diesem Monat explizit zu Spenden auf für dieses Projekt. Was soll mit diesem Geld passieren?
Katanduva ist nur ein Beispiel, also ein erfolgreiches Beispiel, dass vor 40 Jahren die Kolbingsfamilie dort aufgebaut wurde. Viele Projekte wurden dort initiiert. Aber wir wollen das ja auch in anderen Teilen der Welt tun, auch in anderen Kontinenten. Und um solche sozialen Programme auf die Beine zu stellen, braucht es eine Gemeinschaft, braucht es Menschen, die sich engagieren, die das eben auch organisieren, also Kolbingsfamilien. Und deswegen sagen wir immer, wir brauchen eine starke Basis, den Aufbau von Verband von Kolbingsfamilien, und unsere Mai-Aktion ist in jedem Jahr so ausgerichtet, dass wir genau auf diesen Aspekt zielen, dass wir in vielen Teilen der Welt den Aufbau von Kolbingsfamilien unterstützen.
Also diese Mai-Aktion, die heißt Anpfiff für eine gute Sache, Gerechtigkeit braucht Mitspieler, und vorgestellt hat uns dieses Projekt Elisabeth Schech vom Internationalen Kolpingwerk. Und wenn Sie dieses Projekt interessant finden und sich weiter informieren möchten oder auch spenden möchten, die Kollegen von Kolping, die freuen sich, und alle Informationen, die finden Sie auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da haben wir das alles verlinkt und da können Sie das nochmal nachlesen, und da finden Sie auch den Link, wie Sie zum Internationalen Kolpingwerk kommen. Und Ihnen, Frau Schech, danke für den Besuch im Studio.
Und damit geht die Weltweitsendung hier bei uns im Domradio zu Ende. Das UN-Jahr der familiengeführten Landwirtschaft, das war heute unser Thema hier. Informationen zu dem Thema und die Audios aus der Sendung zum Nachhören, die finden Sie natürlich wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und ich verabschiede mich. Ich bin Ina Reutscheid und ich sage tschüss, gute Woche.